Ja. Hallo. Ich bin Chris oder auch auf Ausweisdokumenten Christian Düwan oder Kalikianer online, was für die, die sich vielleicht wundern, tatsächlich die hawaiianische Version meines Namens ist. Man ist sehr kreativ bei IRC-Namen und so und bleibt dann dabei. Und ja, ich arbeite einerseits für OpenSUSE an Qualitätssicherungssachen und andererseits an Webbrowsern insbesondere, und zwar Midori spezifischerweise. Und Midori ist hackbar, datensparsam, interkulturell und portabel. Das sind sehr schöne Wörter, um das Projekt zu beschreiben. Und ich werde gleich mal erzählen, was diese Wörter eigentlich so bedeuten sollen. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal ein schönes Bild. Also für die, die jetzt Midori noch gar nicht gesehen haben, ist eben ein Webbrowser. Unser Webbrowser, der hat halt unter Umständen eine Schnellwahl, mit der man so die wichtigen Seiten anzeigen kann, die man so brauchen kann. Die tatsächlich auf dem basiert, was man sich anguckt. Eine möglicherweise wichtige Frage, die manchen Leuten in den Sinn kommt dabei, ist, woher weiß denn der Browser das? Und tatsächlich hat Midori als ein Konzept tatsächlich, das geht zur Datensparsamkeit, es weiß das, weil man es benutzt, nicht etwa, weil es jetzt beispielsweise irgendwelche Sachen analysiert oder man sich einloggt, sondern man benutzt es und daraus ergibt sich eben diese Übersicht. Und ein bisschen, ich sag mal, Historie. Midori ist es tatsächlich schon ein paar Jahre dabei. Es gibt in der oder gab in der Vergangenheit immer mal so Menschen, die ein bisschen verwundert waren und dachten, Midori sei ja noch ganz brandneu. Es sei eine Alpha-Version. Und zwar, weil Midori sehr lange Zeit Versionen gehabt hat, die alle mit Null angefangen haben. Und dann gucken sich dann Leute an und sehen dann, es ist eine 043. Das heißt wahrscheinlich, dass da vielleicht im nächsten halben Jahr so die erste stabile Version rauskommt. Lustigerweise interpretieren viele Leute sehr viel in Versionsnummern, weshalb sich dann vor einiger Zeit bei dem Projekt das ergeben hat, die Versionen einfach nur noch zu erhöhen, so wie das andere Browser mittlerweile auch machen. Das heißt, mittlerweile ist man bei 9 angelangt und sagt, das mit den Versionsnummern ist anscheinend für Normalverbraucher zu kompliziert. Aber von solchen semantischen Phänomenen abgesehen, ist Midori eben schon eine Weile dabei und hat einige technologische Unterschiede hinter sich. Also was man auf der linken Seite sehen kann, ist sozusagen ja, die Version vor 10 Jahren. Das war noch GTK 2, das war noch, bevor man irgendwie standardmäßig Grafikbeschleunigung unter Linux hatte, sowas. Das war natürlich auch noch ganz klassisch X11. Da wollte Linux hauptsächlich wie Windows aussehen, sage ich mal von der Optik her. Mittlerweile hat man da andere Ansprüche und das heißt, wenn man auf der rechten Seite schaut, dann ist das vom Stil her auch ein bisschen spannender. Heute hat man etwas schickere Oberflächen, möchte vielleicht keine Menüleiste mehr haben, solche Geschichten. Es hat sich also ein bisschen gewandelt von der Optik her. Und das heißt, ich werde jetzt nicht unbedingt auf alle Details, was das angeht, eingehen, aber es ist tatsächlich was, was ich für wichtig zu erwähnen halte, weil Teil eines Projektes ist, wenn das halt 10 Jahre existiert. Es ist halt schwierig, möchte man, sagen wir mal, mit der ursprünglichen Nutzerbasis zurechtkommen oder es, sag ich mal, für die optimieren oder möchte man noch neue Nutzer eben dabei haben, die dann vielleicht sagen, diese Menüleisten von damals, von 2008, die sind nicht mehr so schön. Ich hätte gern was Neues. Ne? Das ist halt sowas. Und Was ich hier präsentiere, ist im Prinzip eines der Grundelemente, und zwar, das geht wieder Richtung Datensparsamkeit oder allgemeiner gesagt, für das Projekt ist es sehr wichtig, dass man weiß, was mit seinen Daten passiert und was man mit denen anfängt. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, es wird so eine Schnellwahl erstellt und die macht einem Vorschläge, welche Seiten man vielleicht häufig benutzt, dann möchte ich zum Beispiel sagen, ich wollte ja gar nicht, dass da irgendwelche Daten abgespeichert wurden. Ich möchte vielleicht nicht, dass irgendwie mein Verlauf da drin sind. Und der Browser ist ja ganz nett und macht schöne Sachen und macht so auch schöne Sachen wie die automatische Vervollständigung in der Uhrleiste und sowas. Aber dann nutzt vielleicht jemand anders meinen PC oder ich möchte vielleicht einfach nicht 2 Jahre oder 5 Jahre lang meine Daten darin sammeln. Da sollte es ja auch leicht sein, die loszuwerden. Ne? Und was beispielsweise auch interessant ist hier, das eine Feld, was jetzt gerade nicht angekreuzt ist, aber was manchmal sehr sinnvoll ist, vielleicht möchte man einfach mal alle Tabs loswerden, die man auf hat. Denn man kann ja vielleicht 1000 Tabs aufmachen und das ist auch cool. Und Midori überlegt sich auch, trotzdem schnell zu starten, auch wenn man 1000 Tabs öffnet. Das ist, finde ich, das ist wichtig, wenn man das möchte. Muss nicht jeder machen, aber gleichzeitig, wenn man halt sowas macht, die Daten sammeln sich halt an. Hier die Vervollständigung, ziemlich essentiell heutzutage, tatsächlich noch relativ minimalistisch. Also ist auch ein interessanter Punkt bei so einem Browser ist, ja, wie viele Funktionen packt man da eigentlich rein und wie kann man das eigentlich noch verständlich präsentieren für die Leute? Weil mehr Funktionen heißt ja nicht unbedingt, dass Leute damit mehr machen können, weil wenn man nicht weiß, was diese Funktionen sollen, ist man unter Umständen weniger produktiv. Und hier, was ist das, fragt man sich. Vielleicht sieht man auch, was hier auf meinem Laptop sitzt. Das ist so ein kleines Tierchen. Denn das Schöne ist ja, so ein Projekt möchte ich auch gerne sich ein bisschen darstellen. Also nicht nur, was man funktional kann, sondern wie man sich ein bisschen präsentiert. Ich sag mal metaphorisch, ist ein Panzergürtelschweif. Und der Panzergürtelschweif an sich, der ist gar nicht mal so groß, der ist gar nicht mal so stark, aber das Wichtige ist, er weiß sich zu verteidigen, er weiß sich durchzuringen im Leben. Und der hat einen schönen Panzer, der ihn kräftigt. Und wie man hier sehen kann, das ist diese bekannte Ouroboro-Position. Das kennt man vielleicht, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Und das machen insbesondere Panzergürtelschweife, die sich damit sozusagen schützen vor Feinden. Haben übrigens, für die, die jetzt nicht so viel über exotische Tiere wissen, die in Südafrika leben, eigentlich gar nichts mit Gürteltieren zu tun, die ja vielleicht so eine vermeintlich ähnliche Position einnehmen, die rollen sich ja auch gerne so ein, sind allerdings Säugetiere. Und Gürtelschweife sind tatsächlich kaltblütig. Das sind auf jeden Fall schöne Tierchen, sind relativ kostspielig, wenn man sich dafür interessiert, die sich hier zu halten. Aber auf jeden Fall ein schönes Maskottchen, wie ich finde. So. Im nächsten Punkt gehe ich auf die Frage ein. Also das heißt, ich habe hier das Logo. Ich springe nochmal zurück zum Logo. Und zwar hat sich vor einiger Zeit Midori mit der Astian-Stiftung zusammengetan. Da ist die berechtigte Frage natürlich, ja, warum tut man sich mit so einer Stiftung zusammen? Was ist das für eine Stiftung? Man hätte ja auch beispielsweise einen Verein einfach mal so gründen können, statt sich einem anzuschließen. Oder halt einer Stiftung. Und nochmal zurück zu dem Projektbild. Das Interessante an der Astian-Stiftung sind 2 Dinge. Das eine ist, hier in dem Beispiel der Maria-Orth-Stiftung, Das ist eine Organisation wiederum, die mit Schulen arbeitet, wie man hier sehen kann. Man kennt vielleicht das UX bzw. das OLPC-Projekt, wo Leuten günstige Hardware näher gebracht wird, was an Schulen gebracht wird, dass Schulkinder Zugang zu PCs haben, zu Linux, zu freier Software insbesondere, ist da ja sehr von Interesse. Und was die Astion-Stiftung macht, ist, die arbeitet mit solchen Organisationen zusammen, wo das dann für Minderjahresprojekte eigentlich ganz cool ist und man sagen kann, das ist ein Weg, ja, sozusagen was Sinnvolles zu tun, indem man beispielsweise in Schulen kommt und dort den Menschen die freie Software zur Verfügung stellen kann und eben gleichzeitig auch das Projekt verbreitet. Und ein Nebeneffekt dessen ist tatsächlich Medellin, wo die Maria-Ott-Stiftung sich befindet, ist in Kolumbien, genauso wie die Astian-Stiftung, die sich in Bogota befindet. Und ja, das sind vermutlich, wenn jetzt keinem hier der Name Maria-Ott irgendwas sagen sollte oder überhaupt irgendwie Sachen, die so aus Lateinamerika kommen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass da eine relativ große kulturelle Kluft ist. Da ist eine sprachliche Barriere, da ist auch allgemein eben eine Barriere zur Kommunikation, Wissen, Austausch. Und das ist ein spannendes Problem tatsächlich, wo beispielsweise Leute nicht den Zugang zu der Software haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Leute in Deutschland haben typischerweise ein sehr gutes Englisch auf sehr gutem Niveau. Leute jetzt in Lateinamerika haben typischerweise kaum die Möglichkeit, Englisch zu dem Grad zu sprechen und vielleicht gar nicht so den Zugang. Und die können zum Beispiel auch nicht die Ressourcen finden, wenn man jetzt sagt, hier kann man herunterladen, die Software kann man ja auf Englisch verfügbar machen, ist ja die Weltsprache, spricht ja jeder heutzutage, ne? Nicht überall tatsächlich. Und das heißt eben, dass das Schöne an dieser Kooperation ist auch, dass dadurch freie Software in Bereiche kommt, wo die vielleicht nicht so verfügbar wäre, einfach durch diese, ja, durch diese Kluft im kulturellen Sinne. Das ist was ich persönlich auch sehr schön finde daran. So, und jetzt geht's ein klein bisschen ins Technische, nicht zu sehr. Und zwar, wenn man sich die Frage stellt, dieser Browser, ja, wie wird der denn eigentlich, wie funktioniert er denn, was macht er denn, was soll das? Und jetzt habe ich da mal so eine lange Liste an möglicherweise sehr fremden für manche technischen Begriffen reingetan, so Sachen wie WALA und GTK und WebKit, WebKit 2 sogar, weiß man nicht, was das sein soll vielleicht oder vielleicht schon mal gehört. Also WebKit ist vielleicht ein Begriff, wenn man mal so hört, Browser Engines, gibt es ja Safari und Chromium und dann gibt es Blink und Trident und irgendwann denkt man sich, was soll das eigentlich? Das Spannende dabei ist tatsächlich, es ist ein Haufen Arbeit, eine Engine zu erstellen. Das heißt, mittlerweile ist es tatsächlich kaum noch realistisch, einen kompletten Browser, sage ich mal, von Grund auf zu machen. Das heißt, was man halt nimmt, ist, man nimmt sich ein Projekt, was die Engine selber hat, also verwaltet und benutzt sie dann. Vergleichbares Beispiel wäre Videobearbeitung. Das ist bei allen Browsern genauso. Also keiner geht hin und schreibt die Videoverarbeitung neu, sondern man nutzt ein Projekt wie beispielsweise GStreamer oder FFmpeg für sowas. Also das eben nur als kleiner Hinweis dazu, wie das funktioniert. Und jetzt wird es spannend, und zwar, warum erwähne ich die Technik? Und zwar, das ist jetzt ein schönes Beispiel, das ist ein bisschen Python, damit kann man Erweiterungen schreiben. Und damit kann man dann seinen Browser verändern. Und das Ziel von Miro ist schon mal gewesen, ist nach wie vor, dass wer möchte, damit auch, sage ich mal, was verändern kann. Wenn man jetzt sagt, der tut nicht, was ich möchte, dann schreibe ich mal ein, zwei Zeilen Code und das ist jetzt vielleicht Python oder das ist C, Vana, JavaScript, da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten und damit kann man so ausprobieren. Und da finde ich halt einerseits die Projekte spannend, das mit Schulen zu arbeiten, dass man da daran zum Beispiel auch etwas lernen kann, weil es eben noch auf einem Maßstab ist, wo man sagen kann, ich probiere mal gerade was aus, ich packe mal da ein, zwei Sachen rein und schaue, was passiert. Im Vergleich zu, ich gehe jetzt mal hin und lerne mal, wie das gesamte Konzept Webbrowser funktioniert und baue mir den mal so komplett. Also man kann relativ leicht da auch reinkommen. Also natürlich würde ich jetzt von dem Beispiel her auch nicht erwarten, dass jetzt jeder direkt weiß, was das alles tut, aber das mal so als Maßstab. Man kann auch mit mit Quelltext auf einer Seite passt, sinnvolle Sachen machen. Und das finde ich eigentlich wichtig. So, und hier wird es spannend, das ist nochmal ein anderes Beispiel dafür. Das ist jetzt eine Erweiterung, die in JavaScript geschrieben ist. Und zwar mittlerweile ist das immer populärer, also es wird von immer mehr Browsern unterstützt. Und das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich mache mir mal die Mühe und schreibe mal so eine Erweiterung, dann hat man die Möglichkeit, die so zu schreiben, dass die in verschiedenen Browsern funktioniert. Das ist traditionell ansonsten eben sehr schwierig gewesen. Man hat halt sehr viele Browser und sagt, ich schreibe mal vielleicht irgendwie was, um Farben zu ändern oder Passwörter zu verwalten und so verschiedene Sachen. Und dann irgendwann schreibt man 10 Erweiterungen für 10 verschiedene Browser. Und dann denkt man sich, der Aufwand ist nicht machbar für einen einzelnen Menschen beispielsweise, der mal eine Erweiterung schreiben möchte. Und das Schöne ist, und deswegen unterstützt das jetzt Midori auch, sowas geht auch Browser- und plattformübergreifend. Und ja, das ist jetzt einfach ein Bild der Erweiterung. Also, ich sag mal, letzten Endes für die Nutzer, denen eigentlich egal ist, wie das Ganze implementiert ist, für die sehen die Erweiterungen alle gleich aus. Also, Benutzer muss im Zweifel nicht interessieren, was sie da machen. Und zum Thema plattformübergreifend, es gibt jetzt endlich eine Android-Version von Midori. Die ist hier auf dem Bild zu sehen und hier noch richtig neu, noch eine in QML und mit Qt Web Engine entworfene Version. Da sieht man so schön die Bilder vom Panzergürtelschweif über DuckDuckGo, was im Moment eine sehr schöne Suchmaschine ist, die Midori standardmäßig unterstützt. Und zwar, weil DuckDuckGo genauso datensparsam ist, wie Midori das gerne hätte. Das heißt, es gibt keine Informationen, die da von DuckDuckGo verbreitet werden oder irgendwie weitergegeben werden oder ähnliche Sachen. Und es lässt sich auch nicht davon beeinflussen, wer jetzt bei DuckDuckGo was sucht. Also zwei Leute auf zwei Laptops oder 100 Leute auf 100 Laptops bekommen alle die gleichen Suchergebnisse, wenn sie die nicht selber von Hand anpassen, was ich eine sehr schöne Sache finde. Aber tatsächlich, warum ich dieses Bild hier zeige, und zwar das mit der plattformübergreifenden Sache, das ist tatsächlich auch etwas, was bei einem Projekt, wenn das so einige Jahre existiert, irgendwann schwierig wird, weil sich die darunterliegenden Projekte sehr verändern. Also zum Beispiel die Basis von Midori, die traditionelle GTK, funktioniert unter Android überhaupt nicht. Das ist prinzipiell nicht machbar. Wenn man dann noch sowas wie iOS möchte, dann braucht man eigentlich noch was ganz anderes. Und wenn man dann zum Beispiel auch irgendwie unter Windows funktionieren möchte, wird das nochmal schwieriger. Das heißt, bei so einem Projekt ist es irgendwann auch so, dass sich der Zusammenschluss mit Organisationen vielleicht lohnt, weil man halt gucken muss, wie macht man das? Also, wie hält man einen Entwickler am Projekt? Wie hat man die Ressourcen? Also es ist nicht so leicht, eine stabile Entwicklerbasis tatsächlich zu finden. Und ja, das nur als kleiner Ausflug dazu. Aber das Spannende daran im Zweifel ist, Midori war immer und wird immer portabel sein. Und ob das nun, sag ich mal, der Laptop ist, ob das ein Raspberry Pi ist oder der Anzeige im Museum oder die Heizungsanzeige, um die Heizungskontrollen zu machen. Das finde ich sind sehr schöne Beispiele. Davon kriegt man vielleicht gar nicht so viel mit als, sage ich mal, Autonomalverbraucher. Das sind dann so Projekte, da kommen dann so Unternehmen zwischenzeitlich mal und sagen, ich bräuchte meinen Webbrowser, um irgendwie meine Heizung zu verwalten in den Firmengebäuden. Liest man halt nicht viel drüber. Das sind so Sachen, die Leute schreiben da keine Blogposts drüber. Aber irgendwo muss da auch was drauf laufen. Ne? So. Das war der Vortrag. Und ja, ich denke, gleich haben wir wahrscheinlich eine Fragerunde dazu.
Also wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Wir würden die Fragen auch dann aufzeichnen und ich würde dem Fragenstellenden dann das Mikro geben.
Also mich würde mal interessieren, ob es irgendeine Seite gibt, wo es die ganzen Extensions gibt. Also ich benutze jetzt nicht Miro, sondern eher Firefox und benutze es aber zum Beispiel, um über das Handy direkt ins Internet zu gehen, beziehungsweise zu Hause über einen Proxy-Server. Das heißt, ich muss immer switchen zwischen Proxy-Verbindung und eigene Verbindung. Deswegen habe ich dann Add-on, wo ich das einfach umschalten kann. Mhm. Gibt es sowas auch für Midori?
Also einen eigenen Store für Erweiterung gibt es noch nicht. Der ist tatsächlich gerade in Arbeit. Das fällt in die Kategorie, das ist, dafür braucht man eine gewisse Struktur. Das heißt also, mit Hilfe der ASEAN-Stiftung ist es so, dass dadurch ein paar mehr Ressourcen sind, dass man sowas beispielsweise von der Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, weil es ist nochmal ein kleiner Unterschied zwischen ich baue mir einen Browser und habe den Quelltext irgendwo und ich habe beispielsweise Infrastruktur für einen App Store oder was auch demnächst kommen soll, ist Synchronisierung, dass es dafür eine eigene Infrastruktur ist und dass man da irgendwo eine gewisse Vorgabe haben kann, wie das mit der Datensicherheit ist und sowas. Weil wenn man jetzt beispielsweise sagt, man kann ja jetzt zum Beispiel über ein Google-Konto Synchronisierung realisieren, weiß man dann, wo die Daten landen, ne, beispielsweise. Oder hat man halt eine Anlaufstelle, wo man das ein bisschen mehr unter Kontrolle hat, sowas.
Wie macht ihr das, dass die Software so extrem portabel ist? Also, dass ihr zwischen Toolkits und Engines relativ einfach ja springen könnt?
Das mit dem Springen ist, sagen wir mal so, ein Teilaspekt davon ist die benannten portablen Browser-Erweiterungen. Also das heißt, dass man APIs implementiert, die unabhängiger sind von der Plattform selber. Also jetzt beispielsweise also es gibt halt die Cross-Browser-Extension ist mittlerweile der offizielle Name dafür. Das heißt, es ist halt ein Standard wirklich, der vergleichbar mit HTML5 von verschiedenen Seiten implementiert werden kann. Dass man halt sagen kann, man implementiert das, man hat einen Standard, nach dem man sich richten kann und man hat einen kleinen gemeinsamen Nenner, mit dem man arbeiten kann. Und das ist halt jetzt nicht mehr ganz unten auf die Plattform aufsetzt, was noch die Nebenwirkung hat tatsächlich, dass durch die Abstraktion die Sicherheit sehr erhöht wird, weil beispielsweise dann man nicht nur Sachen ausführt, die direkt ins System eingreifen, sondern eben genau wie HTML eben abgekoppelt sind von dem System, aber eben die grafische Oberfläche zur Verfügung stellen.
Noch jemand eine Frage?
Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Wie sieht es aus mit Speicherverbrauch? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, den zu tunen, beziehungsweise irgendwie besonders niedrig zu halten, wenn man auf Geräten unterwegs ist, die wenig Speicher haben? Und die andere Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, den Browser so zu starten, dass keine UI-Elemente da sind, dass man im Prinzip im Fullscreen-Modus unterwegs sein kann über Kommandozeilenfleck oder ein wenig Scripting?
Also zu der ersten Frage zum Speicherverbrauch. Es ist so, dass das Midori tatsächlich von sich aus sich bemüht, ohne dass man das großartig tun muss, tatsächlich das gering zu halten. Also beispielsweise gibt es eine Sache, dass, also ich habe vorhin ja die 1000 Tabs erwähnt, die manche Leute vielleicht öffnen wollen, wo man dann unter anderem trotzdem möchte, dass der Browser möglichst schnell startet. Und was man natürlich auch möchte, man möchte nicht, dass dann der Browser so schnell er startet, plötzlich irgendwie alle 32 GB Speicher frisst oder vielleicht auch alle 500 MB, die man hat, je nachdem. Sondern es wird nur das Speicher brauchen, beispielsweise, was man sehen kann. Also es gibt da unter anderem einen schönen Trick zu dem Thema, das haben mittlerweile auch andere Browser angefangen zu unterstützen, weil Leute gemerkt haben, dass das eine coole Idee ist. Und zwar, man sieht die Tabs, die sind aber trotzdem technisch gesehen beispielsweise nicht voll im Speicher, sondern die sind dann im Speicher, wenn man sie sich tatsächlich anguckt. Ne? Also das ist halt so ein Aspekt. Zu der zweiten Frage zum Skripten und zum Vollbildmodus. Ja, dafür gibt es eine schöne Kommandozeilen-API, sag ich mal, also halt verschiedene Sachen, weil das eben ein sehr beliebter Use Case ist, dass man jetzt zum Beispiel sagt, tu das in Vollbild, öffne mal irgendwie folgende Seite. So Sachen wie, wenn die Maus ein paar Minuten lang nicht benutzt wird, dann bitte zurücksetzen auf einen bestimmten Zustand. Das ist nett für den Fall, wenn man zum Beispiel Sachen so als Präsentationsgerät oder Vorzeigegerät nutzt oder um irgendwelche Anzeigen, die über Web-Oberflächen gehen, zu nutzen. Das machen Leute gerne. Ja, oder beispielsweise jetzt, sagen wir, man geht irgendwo in ein Museum und hat dann einfach eine Oberfläche, wo man sich Sachen durchliest, sagen wir jetzt mal eine Sektion über Gürtelschweife und die zeigt dann mal ein paar Fotos, ein paar Bilder und man kann dann eben da durchgehen und dann möchte man ja im Prinzip nur die Webseite selber sehen und dann hat man auch so Sachen wie Tastatureingaben einschränken und so verschiedene Dinge.
Weitere Fragen? Gut, dann war das. Dann Dankeschön. Okay?
Ja. Warte kurz. Hast du mal die Idee gehabt, irgendwie?
Oh, sorry. Ja. Also nochmal. Habt ihr mal die Idee gehabt, also ihr implementiert ja diese Web-Extensions wahrscheinlich, die halt jeder Browser aktuell macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so jeder Browser macht halt so seinen eigenen Kram und implementiert die halt nochmal selbst, so diese ganze Runtime und so. Könnte man sich sowas zwischen Browsern eventuell teilen und das wäre das sinnig oder eher nicht so?
Jein. Und zwar es gibt einen fundamentalen Aspekt davon, der mittlerweile sich unter den Browsern auch ergibt. Und zwar gibt es das Konzept von Isolation von verschiedenen, also Welten wird das genannt im Jargon. Also dass man beispielsweise verschiedene JavaScript-Ebenen hat, die in Erweiterungen laufen, die in bestimmten Teilen des Browsers laufen oder die auf einer Seite selber laufen, die man halt anguckt. Solche Kernaspekte. Allerdings der Großteil dieser Schnittstellen ist sehr abhängig davon von der GUI, die man halt hat. Also jetzt mal so als Beispiel, es gibt eine API für Leisten, die man an der Seite hat und die man durchschalten kann und zwischen denen man hin und her schalten kann. Sowas hat zum Beispiel Chromium nicht. Chromium hat diese Oberfläche nicht, hat deswegen auch keine Unterstützung für die API, die genau das ermöglicht, dafür Erweiterungen zu schreiben, beispielsweise. Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt, für Synchronisation gibt es verschiedene APIs, die aber entsprechend davon abhängen, was der Browser eben für Funktionen mitbringt. Also es hat halt nicht jeder Browser genau die gleichen Funktionen. Das heißt, man hat halt im Grunde einen gemeinsamen Nenner am Ende.
Ich habe nochmal eine eher technische Frage. Es kommt ja schon mal vor, dass der Browser bzw. die Rendering Engine dann doch über irgendetwas stolpert und abstürzt. Inwiefern sind einzelne Tabs oder einzelne Fenster voneinander isoliert als eigene Prozesse, dass nicht der komplette Browser mit allen 1000 Tabs, die man da auf hat, dann abstürzt und man hinterher wieder alles neu laden muss?
Also es sind jetzt aktuell tatsächlich also Fenster in dem Sinne haben keinen eigenen Prozess, oder sagen wir es so, es gibt den das Browserfenster im Sinne der GUI, der Browser selber. Dann gibt es den Tab als Untereinheit, und Tabs haben standardmäßig unterschiedliche Prozesse, dass sie unabhängig sind. Es gibt den Ausnahmefall, wo Tabs miteinander verbunden werden müssen, wenn man zum Beispiel eine Seite hat, die selber einen Tab öffnet oder ein Fenster im semantischen Sinne und dann zum Beispiel sagt, man hat eine Eingabemaske, die sich von einer Seite auf die andere bezieht. Das heißt, die müssen miteinander verbunden sein von den Daten her. Das heißt, an der Stelle tatsächlich, das ist ein Fall, wo theoretisch zwei Tabs miteinander abstürzen könnten. Es würde ansonsten nichts abstürzen. Was auch ein interessanter Aspekt ist vielleicht, es gibt die Separierung eben auch für die Erweiterungen, die browserunabhängig sind, also in JavaScript geschrieben. Wo beispielsweise, wenn man ein Fenster aus der Erweiterung erstellt oder ein Dialogfeld und ähnliches, oder beispielsweise die Erweiterung selber im Hintergrund ausgeführt wird, das sind jeweils eigene Prozesse. Also nichts davon würde den Browser selber kompromittieren.
Noch weitere Fragen? Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön für den Vortrag. Gerne auch applaudieren, wenn es schon so anfängt.